Was ich mir für die Museumsinsel wünsche, dass sie einfach ja, diesen gleichen Nutzen haben kann wie die letzten 200 Jahre. Dass es halt aus meiner Sicht als Landschaftsarchitekt auch noch weiterhin ästhetisch schön bleibt oder noch verschönert wird. Dass die Leute weiterhin gerne hierher kommen wollen, um ja, nicht nur die Museen, sondern auch das drumherum alles schön zu erleben.
Wunderschöne Insel. Also wir sind hier um die Ecke gebogen und es ist direkt so ein Wow-Erlebnis, wenn man hier drauf kommt. Und genau, man wünscht sich natürlich, dass diese tollen Gebäude weiterhin so toll in Schuss gehalten werden und weiterhin hier Kunst so groß geschrieben wird.
Right now I'm sitting and drawing the Alte National Gallery. I really like the facade here and the sculptures up front. I came to see some of my favorite like paintings and sculptures from a previous visit. I'd love to come back again. It's always beautiful walking around here and visiting museums, and I wish that many more people will enjoy it, as I have.
Sagen die Besucherinnen und Besucher der Berliner Museumsinsel, die wir in diesem Sommer-Special des Weltkunst-Podcasts Was macht die Kunst? Zu Wort kommen lassen wollen. Eine Sonderausgabe unseres Podcasts, die sich ganz der Museumsinsel widmet, denn die feiert in diesem Jahr ihren 200. Geburtstag. Ich bin Lisa Zeitz, Chefredakteurin der Weltkunst, und ich freue mich, in diesem Podcast mit Ihnen die verschiedenen Standorte der Museumsinsel zu besuchen. Wir werden dabei der Kuratorin Yvette Deselve, der Direktorin der Alten Nationalgalerie Annette Hüsch, dem Künstler Michael Müller und anderen Menschen begegnen und etwas tiefer eintauchen in diesen besonderen kulturellen Ort direkt in der Spree. Auch diese Folge des Weltkunst-Podcasts ist gefördert von Volkswagen Group Culture, die auch Partner der Nationalgalerie sind. Wenn von Berlin als Spree-Athen die Rede ist, dann wegen der Museumsinsel. Hier zwischen zwei Armen der Spree breitet sich das UNESCO-Weltkulturerbe Museumsinsel aus. Fünf Häuser mit einzigartigen Sammlungen in Architekturen, die sich jeweils stark an der Antike orientieren. Ich würde zwei malerische Arten vorschlagen, sich der Museumsinsel zu nähern. Von Norden kann man einen Blick auf ihr spitzes Ende werfen, wenn man eine Brücke weiter auf der Ebertsbrücke steht. Hier ist wie eine Art Berliner Flatiron Building das Bode-Museum zu sehen, mit seiner geschwungenen Fassade und der gedrungenen Kuppel. Es ist wirklich diese Rundung, die die Spitze der Museumsinsel einnimmt. Und es ist ein herrlicher Anblick. Manchmal sind am anderen Ufer auf den großen Platanen Kormorane zu sehen, das Wasser glitzert im Mondlicht oder im Sonnenschein. Es ist einfach wunderbar. Man kann aber auch von der anderen Seite kommen. Da würde ich vorschlagen, U-Bahn-Linie 5. Die fährt zwischen Hauptbahnhof und Alexanderplatz hin und her. Und man kann an der Station Museumsinsel aussteigen. Es ist für mich die schönste Berliner U-Bahn-Station. Von dem Schweizer Architekten Max Dudler nach Schinkels Bühnenbild für die Zauberflöte ausgestattet. Mit aquamarinblauem Tonnengewölbe, mit tausenden Lichtpunkten. Also es ist wirklich so eine ganz poetische Inszenierung. Wenn man dann ans Tageslicht kommt aus der U-Bahn heraus, ist man zwischen Schloss, also heute Humboldt-Forum, und altem Museum an die Oberfläche gekommen. Und damit wären wir auch chronologisch an der richtigen Stelle. Denn hier beginnt die Museumsinsel. Also geografisch muss man sagen, dass eigentlich von dieser Insel zwischen den Spreearmen nur die nördliche Spitze als Museumsinsel bezeichnet wird. Und das Schloss, das ja eigentlich auch dazugehört, also das Humboldt-Forum, gehört eigentlich dazu. Aber von diesem Ensemble Museumsinsel spricht man nur von den fünf Häusern, die weiter nördlich liegen. Aber im Schloss selber war natürlich auch die Anfänge der Sammlung. Denn es war erstmal eine fürstliche und königliche Sammlung, die dann mit dem heute, sagen wir, alten Museum ein prächtiges Haus bekam. Übrigens, im Verlauf dieses Podcasts muss ich dazu sagen, anfangs hießen die Museen alle ja anders oder fast alle hatten einen anderen Namen. Es versteht sich von selbst, dass das alte Museum nicht altes Museum hieß, als es 1830 eröffnet wurde. Es hieß Königliches Museum. Heute nennen wir es altes Museum. Es ist ein Bau von Karl Friedrich Schinkel, ein fantastischer Museumsbau mit einer riesigen monumentalen Säulenfront und einem wunderbaren Kuppelbau, der dahinter liegt, und einen Innenraum wie das Pantheon, natürlich nicht ganz so groß wie das Pantheon in Rom, aber sehr, sehr, sehr beeindruckend und schön. Wunderbar für die Antikensammlung. Für ganz Europa waren die napoleonischen Kriege natürlich sehr beeindruckend und auch erschütternd. Eine Folge war aber auch, dass unter dem Leiter der napoleonischen Kunstpolitik Vivant Denon sehr viel aus allen möglichen Ländern abtransportiert wurde und nach Paris gebracht wurde, in den Louvre, genauer gesagt Musée Napoléon, ab 1803 nach Napoleon benannt. Und im Louvre waren dann Sachen ausgestellt, Beutekunst, die auch deutschen Fürsten weggenommen wurde, die aber im Louvre dann alle, die in Paris waren, besichtigen konnten. Das heißt, Kunst, auch deutsche Kunst, die bisher kein öffentliches Publikum hatte, hat auf einmal in Paris Anfang des 19. Jahrhunderts für Begeisterungsstürme gesorgt. Und so kamen Ideen, durch diese, sagen wir mal, revolutionären Ideen, Kunst fürs Volk auszustellen, so kamen solche Ideen auch nach Berlin. Und dass kurz darauf das alte Museum gebaut wurde, hat also um eine Ecke auch mit dieser napoleonischen Kunstpolitik zu tun. Das meiste wurde ja dann zurückgegeben, nachdem Napoleon abdanken musste. Und diese Idee war aber geboren, dass diese bürgerliche Lust auf Kunst, dass die in den großen Städten verankert werden würde. Und aus dieser Idee heraus ist auch das alte Museum entstanden. Also ein wunderbarer Museumsbau, 1830 eröffnet, ein gebautes Manifest für Demokratie und bürgerliche Bildung, könnte man sagen. Es war der erste Museumsbau in Berlin und sozusagen die Keimzelle für die Museumsinsel. Hier wird heute die Antikensammlung der staatlichen Museen gezeigt. Früher war hier aber auch Malerei zu sehen. Aber da gab es ja auch noch nicht so viele Museen wie heute. Es ist ein Tempel der Kunst mit seiner monumentalen Freitreppe und den monumentalen Säulen und auch einer offenen Fassade. Diese offene Fassade ist natürlich auch Offenheit gegenüber dem Publikum. Wie alle Museen der Museumsinsel, wie überhaupt alle Berliner Museen, war der Zweite Weltkrieg natürlich einschneidend und die deutsche Teilung. Zur Zeit der DDR wurde hier Gegenwartskunst gezeigt und heute wieder griechische, etruskische und römische Kunst. Das zweite Museum, das auf der Museumsinsel eröffnet wurde, war das Neue Museum, erbaut durch den Schinkel-Schüler Friedrich August Stüler und 1859 eröffnet. Es war im Zweiten Weltkrieg teilweise zerstört und während die anderen Museen alle wieder instand gesetzt wurden, blieb dieses Museum 60 Jahre lang Ruine. Es war also in ziemlich ruinösem Zustand, als David Chipperfield die Gelegenheit bekommen hat, es wieder aufzubauen. Und es ist wirklich ein fantastischer Bau geworden, der diese ganzen Schichten der Zeit, die Antikenliebe des 19. Jahrhunderts, die Wunden des Zweiten Weltkriegs, auch teilweise die Ruinenästhetik des 20. Jahrhunderts, die all das aufnimmt und in einem sehr, sehr berührenden, fantastischen Bau vereint. Ich weiß noch, als 2009 das Museum ein Wochenende lang leer zu besichtigen war, das Interesse der Berliner war enorm. Es gab kilometerlange Schlangen, mindestens bis unter den Linden. Und damals war mein jüngster Sohn noch ein Baby im Kinderwagen. Das war lustig, weil man, wenn man einen Kinderwagen dabei hatte, dann musste man nicht Schlange stehen, sondern durfte direkt ins Museum hinein. Und ich glaube, Fritz hat an diesem Wochenende 5-mal eine Museumsbesichtigung gemacht, weil alle Freunde sich gemeldet haben, ob sie nicht mal mit Fritz und seinem Kinderwagen einen Spaziergang zum neuen Museum machen könnten. Also das war ziemlich lustig, ein ganz toller Bau, auch leer, ganz fantastisch. Aber jetzt beherbergt das neue Museum wieder das Ägyptische Museum, die Papyrussammlung und das Museum für Vor- und Frühgeschichte. Außerdem werden Objekte aus der antiken Sammlung gezeigt. Ein Werk, das unwiederbringlich zerstört wurde im Zweiten Weltkrieg, war eine Skulpturengruppe mit den mythischen Zwillingen Castor und Pollux.
Die beiden Brüder Castor und Pollux haben erstmal vielleicht die Schwierigkeit, dass sie einerseits gleich sind und ungleich sind. Das Ungleiche liegt tatsächlich in der Tatsache, dass der eine göttlich ist und der andere das Schicksal des Menschlichen hat, eben sterben zu müssen. Und natürlich dadurch haben sie auch beide einen vollkommen unterschiedliche Vorstellungen von Zeit. Und diese Verbindung, dass man sich bewegt auf der Zeitachse immer hin und her, obwohl wir Zeit zwar immer gerichtet wahrnehmen, aber trotzdem in unserem Alltag mit der Zukunft und der Vergangenheit immer das Jetzt verknüpfen, war auch die Idee bei dem geschenkten Tag. Weil die Frage ist, was kriegen die beiden Jungs eigentlich geschenkt? Ist es der gleiche Tag? Ist es ein zukünftiger Tag? Oder ist es zum Beispiel, was vielleicht fatal wäre, ein Tag, den es schon immer gab?
Der deutsch-britische Künstler Michael Müller hat diesem Thema eine monumentale Malerei gewidmet, die zuerst im Städel in Frankfurt zu sehen war und seit wenigen Monaten in erweiterter Form in der großen Treppenhalle des neuen Museums zu sehen ist. Er nimmt damit direkt Bezug auf die Architektur von Stühler und Chipperfield.
Wenn man von unten hochkommt, hat man Farben im Gemälde, die auch in den Steinen und in den Backsteinen erzählt werden. Wir sind in sehr fast warmen, cremefarbenen, sandsteinfarbenen, rötlichen Tönen. Wenn man dieses harte Seitenlicht hat, werden diese Farben, die eben noch ganz sanft sind, auf einmal fast ja metallisch. Also in der Reflexion, sie verlieren ja sozusagen den Farbwert, die sie im Frontalen haben. Und jetzt in dem Seitenlicht meint man fast, also als würde da Metall auf dem liegen. Und das verändert sich den ganzen Tag. Wir haben immer die Idee von einem Bild in einem optimalen Licht. Also wie ein Bild in einem Katalog dargestellt wird oder wie ein Museum versucht, genau eine Ausleuchtung letztlich für ein Bild zu finden. Und das Schöne jetzt gerade an diesem Ort ist, dass man wirklich auch die Radikalität der Farbe erkennen kann. Also wie sie nicht nur im Farbwert, sondern in ihrer Temperatur von einer tiefen Kälte bis zu einer Wärme, die in jeder Farbe steckt, sich offenbart. Und das kann man einfach nur sagen, das kommt durch die Extreme des Raumes und durch die Extreme des Lichtes. Ich muss sagen, in den letzten 2 Tagen, seitdem ich sehe, wie das Bild hier entstanden ist, es kommen diese Konzeptionen auf einmal in mir und fühlen sich so natürlich an. Ich hatte eigentlich Angst. Also Angst, in so eine große Tradition sich zu stellen. Man darf sich ja nicht vorstellen, dass es nicht nur vielleicht eine Ehre ist, zugleich ist es aber auch brutal, wenn man sich dieser Sache stellt. Und ich muss jetzt sagen, es fühlt sich so fast so an, als hätte das Bild schon gewusst, dass es hier mal hängen dürfte.
Die Reaktionen des Publikums auf diese zeitgenössische Intervention sind sehr positiv. Einer derjenigen, die besonders begeistert sind, ist der legendäre Kunsthändler und Mitbegründer der Art Cologne, Rudolf Zwirner.
Dieses Haus ist das Haus von Nofretete und Echnaton. Und Echnaton symbolisiert das Leben durch Licht. Das heißt, der Mythos von Castor und Polydeukes wird erweitert. Das ist jetzt nicht der Mythos von Leben und Tod, sondern es ist der Mythos von Licht und Leben. Es kriegt eine andere Dimension. Dieses Bild zeigt ja 24 Stunden. Und 24 Stunden ist ein Tag und eine Nacht unseres Lebens. Also dieses Essentielle, was hier drin ist, ist nicht nur abstrakt Malerei. Es ist sichtbar gewordene Zeit. Durch die Treppe verstärkt sich das erlebbare Zeit. Und der Raum als Raum war hier oder ist hier so dominant, dass man hier wirklich von einem Gesamtkunstwerk sprechen muss zwischen Raum und Bild. Also die Apotheose gilt sowohl im Chipperfield als auch Stühler. Es ist tatsächlich wie die drei Fenster, sind es drei Künstler.
Für die Vision des Masterplans der Museumsinsel gibt es noch ein Projekt, das sich Archäologische Promenade nennt. Das wird noch einige Jahre dauern, bis diese Promenade realisiert ist, aber sie soll in Zukunft 4 Museen miteinander verbinden. Da spielen auch der griechische Hof und der ägyptische Hof im neuen Museum eine Rolle, die so saniert wurden, dass sie sich in dieses Programm der archäologischen Promenade unterirdisch ohne weiteren Umbau direkt einfügen werden. Wenn wir jetzt nochmal chronologisch weitergehen nach Bauzeiten der Museen, landen wir jetzt im Jahr 1876, denn in diesem Jahr wurde die Nationalgalerie eröffnet. Wenn man hier die Treppen aufsteigt, kommt man wirklich auch wie in einen Tempel der Kunst zu fantastischer Malerei von Caspar David Friedrich, von Adolf Menzel, von Manet, Rodin, auch Medardo Rosso. Es sind wunderbare Skulpturen da zu sehen, die Prinzessinnengruppe. Es ist wirklich eine tolle Sphäre, in die man sich dort bewegen kann. Zeitlich am Ende der Exponate stehen auch der junge Max Beckmann und Lovis Corinth, die einen Übergang zur Moderne bilden. Im Moment gibt es eine aktuelle Ausstellung. Mit Camille Claudel und Bernhard Höttger können wir in der aktuellen Ausstellung zwei Bildhauer der Jahrhundertwende in Paris entdecken. Die stellvertretende Direktorin der Alten Nationalgalerie und Kuratorin Yvette Desève lädt zu einer Zeitreise ein.
Mit dieser Ausstellung wollten wir eine andere Nationalgalerie den Besuchenden einmal zeigen. Es ist eine Nationalgalerie, wie man sie vielleicht im 19. Jahrhundert symptomatisch erleben konnte. Es ist die Atmosphäre eines Salons, einer Innenausstattung, die mit Pflanzen, mit Draperien, mit Möbeln gestaltet ist. Und tatsächlich ist es genau das, was den Kern dieser Ausstellung ausmacht.
Auch aus der Sicht des Kunstmarkts ist die Schau interessant, denn sie geht auf eine ganz bestimmte Pariser Galerieausstellung zurück.
Diese Ausstellung zeigt eine Ausstellung von 1905 in Paris. Und wir haben ein einziges Ausstellungsfoto von dieser Pariser Ausstellung am Boulevard de la Madeleine. Das ist spannend, weil es gibt es sonst eigentlich gar nicht. Galerieausstellungen, die fotografisch dokumentiert sind. Und das ist sozusagen der visuelle Trigger gewesen für die Ausstellung.
Was mich an der Ausstellung interessiert hat, ist auch das Thema Impressionismus und Bildhauerei. Eigentlich verbindet man diesen Stil ja mit der Malerei.
Die Idee hinter dieser Ausstellung ist natürlich auch, Malerei und Bildhauerei in diesem Ambiente der Alten Nationalgalerie zu verbinden und natürlich auch Neues in der Malerei zu entdecken durch diese Gegenüberstellung, durch diese Inszenierung, die wir in den Räumen haben. Wir haben ja hier eine ganz eigene Bildwelt, die wir eröffnen in den Räumen. Und ich glaube, das ist das Spannende, dass man hier einen Zusammenklang und natürlich auch neue Dinge im vielleicht gewohnten Blick erkennen kann. Die Ausstellung von 1905 am Boulevard de la Madeleine wurde von Eugène Blot gestaltet und ins Leben gerufen. Eugène Blot war ein Galerist, und zwar ein ganz spezieller Galerist. Er hatte eine Gießergalerie. Also bei ihm verschränken sich Produktion und Verkauf miteinander. Und er hatte dort in diesem edlen Viertel nahe der Madeleine diese Galerie eröffnet und mit einer sehr besonderen Ausstellung, wie ich finde, mit Camille Claudel und Bernhard Höttger. Eugène Blot war einer der großen Impressionisten-Kenner und Sammler. Er hatte eine riesige Sammlung mit Werken von Renoir, Bonnard, Van Gogh, von allen großen Impressionisten. Und tatsächlich ist das auch ganz, ganz spannend zu sehen, was ist eigentlich das Gegenpart? Was ist impressionistische Bildhauerei? Impressionistische Bildhauerei ist genau das Beobachtete, das spontan Beobachtete und dann im Medium von Bronze, von Terrakotta festgehaltene. Das Spannende ist ja, dass Bildhauerei eigentlich ein statisches Medium ist und es nochmal schwieriger ist, den flüchtigen Moment einzufangen. Aber genau das haben die Bildhauer der Zeit versucht, durch einen ganz spannenden Materialmix, der versucht wurde. Es gibt Wachs mit Gips verbunden, es gibt unglaublich spannende Glasuren, die man entdeckt hatte. Und immer wieder wurde das Spontane, der Moment eingefangen und nicht, wie man es eigentlich aus der Bildhauerei kennt, die akademische Tradition, die Antike, die vorbildhaft war, sondern der Alltag. Und das verbindet sich natürlich perfekt auch hier mit den Werken der Impressionisten im Bereich der Malerei.
Die Ausstellung heißt im Untertitel Emanzipation von Rodin. Wer war diese Künstlerin Camille Claudel und wie kann man sich die Biografie dieser ungewöhnlichen Frau vorstellen?
Camille Claudel ist eine Bildhauerin, die ihren Weg gemacht hat, wie viele Künstlerinnen der damaligen Zeit. Also sie hat eine Ausbildung begonnen an der Académie Colarossi in Paris und ist dann Schülerin von Auguste Rodin geworden, sehr, sehr schnell dort als Mitarbeiterin aufgestiegen und gleichzeitig, und das ist vielleicht das Tragische auch an ihr, gab es eben eine Liaison mit Auguste Rodin. Und so eine sehr dramatische On-Off-Beziehung, würde ich mal das nennen. Rodin war das Vorbild Und jeder Bildhauer und jede Bildhauerin mussten sich natürlich auch von diesem Vorbild lösen. Das galt umso mehr für Camille Claudel, die immer sehr zusammengedacht wurde mit Auguste Rodin. Aber das war die große Aufgabe, wie schaffe ich ein Werk, was eigenständig wahrgenommen wird. Und diese Emanzipation musste jeder Bildhauer und Bildhauerin Schritt für Schritt vollziehen.
Ich habe auch mit der neuen Direktorin der Alten Nationalgalerie, Annette Hüsch, gesprochen. Welche Geschichten wollen Sie in den kommenden Jahren mit der Sammlung der Nationalgalerie erzählen?
Aus den vielen, vielen Fäden und den vielen Aspekten, die Sammlung und Häuser in sich tragen, das ist ja immer nur eine Linie, aber auf jeden Fall ist das der Kern. Der Kern dieses Hauses ist die Sammlung, zu der das Haus selbst auch gehört. Und das ist ein schier unerschöpflicher Schatz, aus dem sich ganz, ganz viele Linien ergeben. Und für die Alte Nationalgalerie gesprochen, Kampf um Sichtbarkeit, die Ralf Gleiss und Yvette Desef damals kuratiert haben und ja auch sehr viel erforscht haben. Das ist etwas, was mich zum Beispiel sehr begeistert, weil ich an der Kunsthalle zu Kiel auch sehr viel weibliche Positionen gezeigt habe. Allerdings vor allen Dingen deshalb, weil es die eine Hälfte der Menschheit ist und ich gute Kunst zeigen wollte mit Miriam Kahn und Alicia Quade und vielen anderen. Und das zum Beispiel so eine Perspektive und auch eine Forschungsperspektive ist, das haben wir gestern gerade wieder gemerkt, als wir hier Gästinnen hatten, die noch zu unglaublich vielen Erzählungen führen werden, die wir dann auch gerne in der Sammlung und in der Präsentation der Kunst mit einbauen und einbringen möchten. Also ja, auf jeden Fall. Also diese Erzählungen suchen, finden, ausformulieren, ich glaube, ja, das ist der große Spaß.
Camille Claudel, wie auch die kommende Ausstellung zur Sammlung Scharf und die angekündigte Ausstellung zum 100. Todestag des Kunsthändlers Paul Cassirer, lassen vermuten, dass Frankreich auch weiterhin eine große Rolle an ihrem Haus spielen wird.
Grundsätzlich wird es immer eine große Rolle spielen, weil die Achse Frankreich, Deutschland, Paris, Berlin, Nationalgalerie und Paris eine ist, die historisch so unverbrüchlich zum Haus gehört und das Haus ja auch so prägt in seiner Sammlungsstruktur und in seiner historischen Struktur, dass wir die Kooperation mit Frankreich auf jeden Fall fortsetzen und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle noch intensivieren können. Die Frage überhaupt ins europäische und weitere Ausland ist auf jeden Fall eine sehr entscheidende, denn Europa besteht ja nicht nur aus dem Westen, sondern auch aus dem Norden, dem Süden und dem Osten. Und das wird uns sicherlich auch der Osten in den nächsten Jahren immer wieder beschäftigen. Mittel- und Osteuropa gehören auf jeden Fall auch zu den Blickrichtungen, die wir einnehmen werden, natürlich immer aus den Themen der Kunst heraus. Um diese Achsen zu stärken, und die deutsch-französische ist ja nun einmal eine ganz zentrale für uns heute, wird es auf jeden Fall eine der ganz stabilen bleiben.
Sie haben hier am Haus ein sehr kleines Team. Sind auch deshalb Kooperationen mit anderen Institutionen für Sie besonders wichtig?
Also wenn ich jetzt so für meine mein Erfahrungshaushalt und meine Vorstellung spreche, erstmal würde ich das gar nicht unbedingt verknüpfen mit dem kleinen, engagierten, enthusiastisch und wunderbar arbeitenden Team der Alten Nationalgalerie, sondern ganz grundsätzlich sind Kooperationen etwas, was zu begrüßen ist. Netzwerke ausbilden, in Kooperationen, in Gemeinschaftsprojekten denken, ist ja immer etwas auch wie Ping-Pong spielen. Man holt sich andere Meinungen ins Haus, andere Sichtweisen, andere Hintergründe, aus denen heraus argumentiert wird. Und im allerbesten Fall ist das eine produktive und wirklich für die Sache qualitativ gewinnbringende Form des Ausstellungsmachens, überhaupt des Projekte, Forschungsprojekte generierenden Zusammenwirkens. Und natürlich bringt es ein paar Vorteile auch mit sich. Gerade wenn man an hohe Kosten denkt und so weiter, ist es natürlich von Vorteil, wenn man für bestimmte Dinge Partner hat, denen man sich da reinteilen kann. Aber der erste Impuls ist der Austausch mit anderen, ja, mit anderen Sichtweisen und anderen Perspektiven auf ein und dieselbe Sache.
Sah es um die Jahrhundertwende auf der Berliner Museumsinsel aus, die, Eröffnung des Kaiser-Friedrichs-Museums stand kurz bevor, 1904. Und dort gab es einen so wichtigen Direktor, Wilhelm Bode, dass das Museum seit den 50er Jahren Bode-Museum genannt wird. Es beherbergt die Skulpturensammlung, das Museum für byzantinische Kunst, das Münzkabinett und hat Werke vom frühen Mittelalter bis zum späten 18. Jahrhundert. Es gibt Donatello, Tillmann Riemenschneider, Antonio Canova und eine Münzsammlung mit mehr als einer 500.000 Objekten. Von den Anfängen der Münzprägung im 7. Jahrhundert vor Christus bis zur Gegenwart. Eine riesige Sammlung vor allem von plastischen Werken. Als das Museum eröffnet wurde, allerdings war auch die Malerei hier fester Bestandteil. Man sieht jetzt auch Malerei, aber die Gemäldegalerie hat heutzutage ein eigenes Haus, nicht auf der Museumsinsel. Damals waren diese beiden noch in einem Haus. Ich war jetzt gerade am Wochenende wieder im Bode-Museum. Und übrigens mit dem Sohn, der damals im Kinderwagen auch mit mir mitgezogen ist. Jetzt kann er schon laufen. Wir haben uns eine Ausstellung zum Thema Münzfälschung angeschaut, die dort in einer kleinen Kabinettausstellung zu sehen ist. Und ich habe mich amüsiert, dass Karl Wilhelm Becker, der um 1800 einer der bekanntesten Fälscher seiner Zeit war, dort mit einer Vitrine vertreten ist und hunderte von den Prägestempeln, die er damals zum Fälschen seiner antiken Münzen nutzte, sind kürzlich erworben worden. Und zwar waren die im Besitz seiner Tochter, die hat sie um 1900 dem Saalburg-Museum bei Bad Homburg geschenkt, wo ich groß geworden bin. Sie kamen schon damals auf Befehl von Kaiser Wilhelm II. Als Dauerleihgabe ins Berliner Münzkabinett und sind jetzt erworben worden. Also das hat mich amüsiert, dass da eine kleine Heimatverbindung ist. Münzfälschen war mir gar nicht so auf dem Schirm. Es ist ja sehr kompliziert eigentlich, Münzen zu fälschen. Da gibt es Techniken wirklich, die gehen von dem Aushöhlen von dicken Silbertalern und dem Auffüllen mit Blei bis zu eben eigenen Prägestempeln. Das war hochgefährlich damals. Auf Münzfälschungen gab es die Todesstrafe in vielen Ländern. Natürlich hat jetzt der Herr Becker, der hat antike Münzen gefälscht, aber das Münzfälschen war vor allem so sehr verboten, weil natürlich das Münzrecht ganz eng mit der Währung zusammenhängt und auf eine Währung muss man sich verlassen können. Also die Strafen für Münzfälschungen waren damals drakonisch und grausam, wie zum Beispiel flüssiges Metall einzuflößen. Das war eine kleine Ausstellung im Münzkabinett, aber das Kabinett hat ja viel mehr Werke und natürlich auch große Skulpturen und wunderbare Räume. Und es gehört auch zu meinem Lieblingsmuseum auf der Museumsinsel. Mein Vater war Numismatiker. Das heißt, meine Schwester und ich, wir wussten schon im Alter von 4 Jahren, was der Unterschied zwischen einer Münze und Medaille ist. Eine Münze ist eine Währung, eine Medaille ist ein Kunstwerk. Deshalb ist zum Beispiel das Relief auf einer Münze flach und das Relief auf einer Medaille kann viel erhabener sein. Also solche Feinheiten, die wussten wir schon als ganz kleine Kinder, weil ja, ich kann sagen, mein Vater war ein sehr, sehr leidenschaftlicher Numismatiker. Und deshalb habe ich auch einen Softspot für Münzkabinette und natürlich vor allem für das Münzkabinett im Bode-Museum, das zu den wichtigsten auf der ganzen Welt zählt. Das Bode-Museum wird sozusagen abgeschnitten von den restlichen Museen auf der Museumsinsel durch die Schneise der S-Bahn. Und wenn ich diese S-Bahn sehe, dann fällt mir natürlich auch immer ein, dass gerade im Zusammenhang mit dem Münzkabinett, dass dort 2017 ein spektakulärer Kunstraub stattgefunden hat und eine riesige moderne Goldmünze, viele Kilo schwer, mit einer Schubkarre über diese S-Bahn-Schneise abtransportiert wurde und nie wieder aufgefunden wurde. Man hat zwar jetzt die Übeltäter verurteilt, aber die Münze wurde bestimmt gleich zersägt und eingeschmolzen. Es war kein historisches Kunstwerk, kein Werk von historischem Wert, aber von hohem, millionenschweren Goldwert. Wenn wir jetzt schon bei dem Millionenwert sind, das könnte die Überleitung sein zum nächsten Museum, wo auch sehr viele Millionen reinfließen. Aber Gott sei Dank, es wird ganz, ganz toll, das Pergamonmuseum. Es ist wahrscheinlich das größte Kulturprojekt, das wir aktuell in Deutschland haben. Ein Museum mit monumentalen Architekturexponaten aus Ägypten, Vorderasien, Griechenland, Rom und aus dem islamischen Kulturraum. Es ist das deutsche Kulturprojekt und wird wahrscheinlich eine Milliarde kosten, weil vor allem die Grundierung in diesem Bau sehr aufwendig ist. Auch im neuen Museum war es so, das ist auf vielen Pfählen gebaut. Es ist sandiger, nasser Grund, da fließt viel Geld unterirdisch hinein. Beim Pergamon-Museum ist es so, das ist 1930 eröffnet worden. Der Architekt Alfred Messel hat es als Dreiflügelanlage angelegt, aber auch schon einen vierten Flügel konzipiert. Das heißt, der Flügel, der entlang dem Spreearm läuft, wird jetzt neu dazugebaut durch das Architekturbüro Oswald Maria Ungers in modernen Formen. Im Hauptgeschoss wird man dann einmal ganz herumlaufen können und es wird noch eine Weile dauern, also bis wir alle das Markttor von Milet, das Ishtar-Tor aus Babylon, das Tel Halaf-Tor wieder sehen können. Aber es wird ein ganz toller, großer Rundgang durch Griechenland und den Vorderen Orient geben und wird fantastisch, wenn es mal fertig ist. Es ist eine epochale Aufgabe. 2026 soll der Nordflügel mit Pergamon-Altar wieder eröffnet sein, auch das Islamische Museum. Aber wir müssen wahrscheinlich mindestens bis 2037 warten, bis das Vorderasiatische Museum wieder eröffnet ist. Das ist das große Projekt. Wenn das abgeschlossen ist, dann geht es zum Alten Museum, das dann saniert wird, mit dem wir gerade den Rundgang über die Museumsinsel angefangen haben. Ein neues Gebäude, das allerneueste auf der Museumsinsel, ist der zentrale Eingangsbau für die Museen, die sogenannte James-Simon-Galerie, die auch David Chipperfield gebaut hat. Sie wurde 2019 eröffnet und hat ein Theater, die Garderoben, den Ticketschalter und so weiter. Und sie ist nach James Simon benannt. James Simon war ein Wohltäter, der in der Zeit der Jahrhundertwende unheimlich viel für die Berliner getan hat. Also nicht nur im künstlerischen Bereich, zum Beispiel ihm hat man auch die Nofretete zu verdanken. Er hat auch zum Beispiel das Stadtbad Mitte finanziert, das ich gut kenne, weil ich dort in der Nähe wohne. Und das ist jetzt auch in James Simon Bad umbenannt worden. Also James Simon war eine ganz wichtige Person im Kulturleben von Berlin und ein unfassbar großzügiger Wohltäter. Ich habe jetzt auch dieses Bad erwähnt, dieses Hallenbad, weil ich gerne den Rundgang über die Museumsinsel mit einer Idee zum Thema Baden abschließen möchte. Und zwar gibt es ein Projekt, das sogenannte Flussbad Berlin, das ich sehr unterstütze. Das ist die Idee, einen der beiden Spreearme in ein Freibad zu verwandeln. Das ist im Moment noch besonders schwierig, weil die Wasserqualität nicht gut genug ist. Dafür gibt es die Idee, in Richtung Fischerinsel eine Filteranlage zu installieren, die mit sehr natürlichen Schilf und Mineralien und so weiter das Wasser filtert, sodass es, wenn es auf Höhe des Humboldt-Forums angekommen ist, sauber genug ist zum Schwimmen. Und man schwimmen könnte vom Schloss bis zur Spitze der Museumsinsel und wieder zurück. Das fände ich fantastisch. Und gerade die Idee von Offenheit für die Bürger, die Idee eigentlich, die auch im alten Museum 1830 anklingt, Hürden abzubauen, eine offene Fassade zu haben. Also ich fände es fantastisch, wenn der Fluss offen wäre zum Schwimmen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Familien mit Kindern einen Museumsbesuch dann besonders attraktiv fänden, wenn man sagen kann, erst schauen wir uns die Antiken an oder die mittelalterlichen Skulpturen oder die byzantinischen Elfenbeine oder die Badenden von Max Liebermann. Und danach dürft ihr ins Wasser springen. Also damit könnte man bestimmt jedem Kind im Sommer den Museumsbesuch versüßen. Deshalb würde ich sagen, schauen Sie mal rein. Flussbad Berlin ist ein tolles Projekt. Und wenn sich das verwirklichen lässt, dann ist die Museumsinsel irgendwann mal wirklich perfekt. Der Weltkunst-Podcast Was macht die Kunst? Wird von Volkswagen Group Culture unterstützt. Dank der Initiative Volkswagen Group Art for All ist der Eintritt in die neue Nationalgalerie Berlin jeden Donnerstag von 16 bis 20 Uhr kostenlos. Bis 14. September können Besucherinnen und Besucher dort die Ausstellung Dream Together von Yoko Ono erleben. Die VW Group engagiert sich weltweit für Kunst, Kultur und kulturelle Bildung und fördert zahlreiche kulturelle Organisationen und Initiativen.